Hallo und willkommen zu Off the Record, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz in der Medien- und Kreativbranche. Mein Name ist Paul Elvers und ich bin Head of AI der Funke Mediengruppe. Bei Off the Record spreche ich mit Menschen, die ganz nah dran sind am Thema künstliche Intelligenz. Auch dafür habe ich heute wieder einen spannenden Gast bei mir. Jens Polomski, Keynote-Speaker, Marketing-Experte und Unternehmer. Viel Spaß mit dieser Folge. Lieber Jens, willkommen bei Off the Record. Schön, dass du da bist.
Ja, moin Paul. Schön, dass ich da sein darf. Auch mal wieder im schönen Hamburg.
Ja, du bist ja schon ein Stück weit Tausendsasser und sehr umtriebig. Unter anderem Unternehmer, hast dein eigenes Business gegründet, bist als LinkedIn Top Voice sehr präsent mit vielen Themen rund um die Bereiche Marketing und künstliche Intelligenz. Hast einen eigenen Newsletter mit, glaube ich, über 35.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Machst noch einen Podcast? Was machst du eigentlich nicht nebenbei?
Ah, da fallen mir noch ein paar Sachen ein.
Ja, aber schon eine ganze Menge. Ich will super gern mit dir natürlich über das Thema Marketing sprechen und was sich verändert durch künstliche Intelligenz. Aber auch dich gerne ein bisschen besser kennenlernen und hier auch vorstellen. Und würde gerne eine kleine Reise mit dir durch deinen Werdegang machen.
Voll gerne, super.
Cool, let's do it. Du kommst aus der Nähe von Köln, oder?
Mhm, ganz kleines Kaff, Bad Breisig, kennt keine Sau.
Ja.
Remagen noch, Brücke von Remagen, so Geschichtsunterricht, da klingelt es noch. Mhm. Da war nicht viel los.
Und da bist du zur Schule gegangen, aufgewachsen?
Genau, da bin ich groß geworden, ganz beharrlich im kleinen Dorf.
Ja. Und wie ging es dann weiter nach der Schule? War dir sofort klar, was du machen willst? Oder hast du es ein bisschen ausprobiert?
Also klar war mir das lange gar nicht. Also ich habe dann irgendwann den Bezug zur Medienwelt irgendwie gefunden, wollte immer was mit Medien machen, so ganz klassisch. Ich habe dann eine Ausbildung zum Mediendesigner gemacht in Bochum damals, im Medizinbereich. Und bin dann aber irgendwie auf das Thema Marketing gekommen, damals noch SEO und Suchmaschinenoptimierung. Und da gemerkt, das war ja noch eine ganz andere Zeit, 2009 oder sowas. Da war es so eine ganz andere Welt, was da so passiert ist. Und das hat mich aber super fasziniert, weil ich quasi für mich intern so einen Werkzeugkoffer aufgebaut habe von Möglichkeiten, die entstehen, und habe super viel gelernt und selber mir alles angeeignet und habe nebenbei super viel gearbeitet, weil ich da Spaß dran hatte.
Neben deinem Studium schon, oder?
Genau. Ja. Neben der Ausbildung. Und habe dann echt die Liebe zum Marketing gefunden und zu Prozessen, zu Automatisierung und zu Systemdenken und so weiter. Super, super spannend. Und das hat mich seit heute nicht mehr losgelassen.
Ja. Wenn du eine Sache rauspicken müsstest beim Thema Marketing, die dich irgendwie besonders begeistert oder die dich motiviert, das zu machen, was wäre das?
Boah, eine Sache. Ich glaube, die Kreativität, die man ausleben kann. Und damit meine ich nicht nur die, woran man vielleicht denkt, Bilder erstellen oder Videos und so weiter, sondern generell die Nutzung von der Welt, die da ist, von Systemen, von Algorithmen, um halt da irgendwie was zu bauen. Also wirklich dieses Bild, und das kann man ja in vielen Bereichen sagen, das ist für mich total spannend. Und da passiert ja in den letzten Jahren vor allen Dingen, aber auch generell, kamen immer Sachen dazu. Die Liebe zu Tools und so weiter ist ja am Ende des Tages ein Tool auch nur eine Problemlösung. Das finde ich total spannend, wie man mit Problemen umgeht, wie man dafür baut. Und das ist einfach was mich total antreibt, da zu schauen, wie kann man denn die Technologie, die man hat, nutzen. Und da ist jetzt mit Gen AI natürlich noch eine Ecke draufgekommen.
Als du angefangen hast, im Marketing zu arbeiten, da war die Welt ja noch ein bisschen anders als heute. Also du hast eben schon SEO angesprochen. Beschreib mal so ein bisschen die ersten Jahre deiner Berufstätigkeit als Marketing-Fachmann.
Boah, ganz andere Welt. Ja. Also ich meine, Google war ja da natürlich immer noch schon Marktführer, keine Frage. Aber SEO hat ganz anders funktioniert. Ich habe damals auch so ein bisschen Black Hat SEO gemacht und guckt, wie kann man denn so ein bisschen über so leicht spammy Maßnahmen irgendwie gutes SEO-Ranking erzielen. Das war damals halt super easy.
Ja.
Das war verrückt, das kannst du heute nicht mehr machen. Und das war aber super, super interessant. Und da habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Irgendwie ging es dann auch dazu, eigene kleine Side-Businesses aufzubauen. Dann kamen erste Kunden und habe da dann wirklich irgendwie so neben meinem normalen Job immer mehr beim Thema Marketing irgendwie gemacht. Und bin da halt so reingerutscht.
Ja. Und du hast nach einigen Stationen dann 2017 einen Cut gesetzt und hast gesagt, ich mache jetzt eine Weltreise. Mhm. Wie ist das gekommen?
Gutes Timing. Also ich war da in meinem Job da noch dabei und das waren eigentlich relativ viele Jahre, wo ich dann da war und wollte eigentlich nie so lange in einem Job irgendwie arbeiten.
Ja.
Und dann Gewohnheit, man sitzt dann drin und ist irgendwie bequem. Und es war einfach ein gutes Timing. Meine damalige oder meine Freundin, jetzt Frau, war auch so in einer Position, wo sie gesagt hat, oh, irgendwie wir brauchen was Neues. Ja. Und ich war lustigerweise, ich glaube, ein Jahr, bevor ich sie kennengelernt habe, auch schon im Reisebüro und habe da irgendwie mir so eine Route ausdenken lassen, aber hatte nicht den nötigen Mumm da irgendwie loszulegen. Und dann kam halt sie und dann hatte sie irgendwie den gleichen Gedanken und habe gedacht, ja gut, machen wir es halt. Und dann waren wir dann 11 Monate unterwegs in der Weltgeschichte und das Geile ist halt beim Marketing, kannst halt von überall arbeiten. Also
okay.
Ich habe von unterwegs halt auch viel gearbeitet, sie auch. Und dann haben wir da in Hostels gesessen mit dem Laptop und haben da echt die Welt bereist und super viele Impulse genommen. Und es war einfach das perfekte Timing. War auf jeden Fall ein riesengroßer Schritt, auch generell, um Kulturen kennenzulernen, um irgendwie inspiriert zu werden und auch nochmal ein Stück weit super für die Entwicklung. Mhm.
Also so klassisch, wie man sich so einen digitalen Nomaden vorstellt?
Ja, geht. Also natürlich mit Laptop dann im Hostel ist natürlich das, woran man denkt. Aber so Coworking Space und so weiter hatten wir eigentlich nie gemacht. Mhm. Wir waren auch sehr zügig unterwegs. Ich glaube, wir hatten, wir haben das mal zusammengerechnet, 111 Betten in 11 Monaten. Also es war sehr viel. Wo bin ich gerade? Was kann ich hier machen? Wo komme ich dahin? Wo will ich als nächstes hin? Wie komme ich dahin? Was für Verkehrsmittel gibt es da? Und also sehr viel Planung auch drumherum. Aber es war interessanter Pace. Jetzt würde ich es langsamer machen. Aber das war eher so ein Speed Travel mit Working Edition. Aber sehr, sehr cool. Also ich finde es aber interessant, wie viel der Kopf so speichert. Also ich habe ganz oft auch so Momente, wo genau so Szenen, wo man irgendwo stand, man irgendwie noch so komplett im Kopf reproduzieren kann und weiß noch genau, wie es einem da ging, wie die Area aussah, wo man stand. Und das ist echt verrückt. Das brennt sich so fest.
Wie fühlt sich das an, so im Ausland zu arbeiten? Ist es so, dass man eigentlich das genießen kann? Oder trübt es vielleicht auch so ein bisschen so dieses Urlaubsgefühl von, ich bin jetzt unbefangen in einem anderen Land, jetzt muss ich vielleicht an meinen nächsten Termin denken?
Oh, teils, teils. Damals war es noch nicht so terminlastig wie jetzt. Ich glaube, jetzt wäre es stressiger bei mir. Mhm. Damals war es halt für einen Kunden primär, plus noch ein bisschen nebenbei, aber es war halt nicht so terminlastig mit so verschiedenen Playern. Deswegen, das war ganz entspannt. Aber trotzdem hast du natürlich immer im Hinterkopf, irgendwie, du musst noch was schaffen, du musst noch was arbeiten, plus dann der Reisestress quasi. Das ist schon für den Kopf auf jeden Fall eine Herausforderung. Mhm. Aber dadurch, dass du halt nicht diesen typischen Alltag hast und so Themen hast wie Versicherung, Einkaufen und den ganzen Kram, wenn das wegfällt, das macht schon irgendwie eine Grundentspannung da. Das heißt, einfach so ein bisschen treiben lassen, gucken, wo bin ich gerade. Wir sind beide sehr spontan. Das heißt, wir haben auch zwar viel auch geplant, aber oft war es halt auch so, ja, mal gucken, was wir hier machen. Und das hat auch zu vielen zufällig sehr coolen Erlebnissen geführt.
Ja. Es gibt ja einige Tech-Influencer, die so dieses digitale Nomadendasein auch total zelebriert haben. Ich denke zum Beispiel an Levels.io.
Habe ich auch dran gedacht.
Auf Twitter.
Genau.
Und da kriegt man schon so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht nur Mittel zum Zweck ist, dass man quasi sich seine Reisen finanzieren kann, indem man noch ein bisschen nebenbei arbeitet, sondern dass es irgendwie auch um mehr geht. Also auch irgendwie dieser Lebensstil vielleicht auch was Besonderes ist. Mhm. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du irgendwie was du mitnimmst? Würdest du sagen, du bist ein Stück weit auch dran gereift an dieser Erfahrung?
Absolut. Also ich glaube, Reisen generell macht immer was mit Menschen. Mhm. Ich finde, du merkst es sehr schnell, wenn Leute viel von der Welt gesehen haben, sind sie im Kopf, finde ich, immer noch mal ein Stück weiter und entwickelter und reifer manchmal auch. Mhm. Und ich glaube, dieser komplett digitale Nomaden-Lifestyle oder komplett Remote-Work, ich glaube, es ist eine Typsache.
Ja.
Ich fand's cool für den Zeitraum, mag es aber auch dann irgendwie was aufzubauen. Ich glaube, das ist halt was mir fehlen würde, wenn ich halt nur unterwegs wäre und immer woanders, dass du halt keine Konstante hast, nicht irgendwie so ein bisschen auch was aufbauen kannst. Und ich glaube, es war einfach ein perfekter Zeitpunkt bei mir, vom Alter her, vom Job, von der Laufbahn her. Will ich auch nicht mehr wissen, kann ich allen empfehlen, die da irgendwie ein Zeitfenster finden, bevor es dann irgendwie so ist, dass man da nicht mehr raus kann wegen Job, Familie etc. Mhm. Das war auf jeden Fall, hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und dann für mich immer faszinierend, dass man gerade in so einer Rolle wie bei mir jetzt von überall arbeiten kann. Ich liebe es auch einfach durch Deutschland zu reisen für Workshops oder Vorträge und dann setze ich mich in irgendein Café und habe halt, abgesehen vom großen Monitor, genau das gleiche Setup. Ich brauche nur Internet und kann halt alles machen und das ist total faszinierend. Nicht mehr, wie beim allerersten Job war es dann so, man musste in die Firma fahren, hatte da seinen Rechner, da waren die ganzen E-Mails drauf. Wenn man weggefahren ist, hat man halt gar keinen Zugriff zu irgendwas gehabt und das ist halt einfach ganz andere Realität.
Mhm. Schon eine absolute Freiheit auch irgendwie.
Total, oder? Ja, klar. Ich mache irgendwo, setze mir einen Kaffee rein, wo ich irgendwie nett finde, gucke, ob die Wi-Fi haben und so einen Hotspot auf dem Handy.
Ja.
Und dann mache ich halt genau dasselbe wie zu Hause und kann halt theoretisch genau dasselbe Geld verdienen. Das ist halt echt schon krass.
Ja, ja. Irgendwann war aber auch die Weltreise dann wieder an ein Ende gekommen. Du bist zurück nach Deutschland gegangen. Ich glaube, du lebst auch in Köln oder
genau.
In der Umgebung, ja, in Köln, ja. Wie ging es dann weiter für dich? Was waren so die nächsten Stationen? Ich glaube, das war ein Stück weit ja auch eine Weichenstellung so Richtung Selbstständigkeit, oder? Diese Reise?
Ja, genau, so ein erster Schritt auf jeden Fall schon. Ja. Und die nächste Station war dann, wäre tatsächlich Hamburg als Alternative gewesen.
Okay.
Wurde dann Paderborn. Kann man ein bisschen vergleichen. Ja, leichter Unterschied. Und da war ich ganz interessant bei einer Firma IMAScore und die ist Weltmarktführerin bei euch der Freizeitparkmusik.
Freizeitparkmusik.
Ganz genau, ganz genau. Da werden auch noch CDs gedruckt und so weiter. Also ganz verrückt. Auch gar
also es gibt Musik speziell für Freizeitparks?
Ja, genau, die in der Achterbahn läuft und so weiter.
Okay.
Also die ganze Themenwelten und da waren einige Komponisten, die halt Musik dafür produziert haben. Und das war, ich habe nichts mit dem Bereich zu tun. Das kam über Kontakte, man hat sich irgendwie kennengelernt und da habe ich dann mal Marketing unterstützt auch, habe aber da auch dann relativ schnell auch mit der Garage 33 oder dem Startup-Bereich der Uni Paderborn ein bisschen was gemacht und da habe ich tatsächlich meinen allerersten Vortrag gehalten, weil ich gedacht habe, boah, was kann ich denn hier machen? Mal gucken, macht die Uni was? Ja, keine Ahnung, Vortrag? Ja, okay, habe ich noch nie gemacht, mache ich mal. Obwohl es so gar nicht mein Ding war und habe mich da selber ins kalte Wasser geschmissen.
Du hast mir eben quasi schon vor der Aufnahme gesagt, dass du eigentlich gar nicht der Typ dafür bist, dich auf Bühnen zu stellen. Und hast es dann doch gemacht? War das für dich irgendwie eine große Überwindung?
Ich glaube, der erste Vortrag schon.
Ja.
Und immer mal wieder, also ich meine jetzt OMR zum Beispiel, das ist halt für mich immer noch so ein Leuchtturm-Thema.
Ja, da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen.
Auf jeden Fall. Definitiv. Und das war für mich... ich glaube, als Marketer finde ich es total spannend, dass man ganz oft neue Sachen ausprobieren kann. Kanäle oder auch persönliche Sachen einfach ausprobieren kann. Und das war für mich irgendwie so ein Schritt, wo ich gedacht habe, ja, probiere ich mal aus. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Auch bei anderen Vorträgen und sonst was. Die Leute wissen es nicht mehr oder die Leute finden es doof und dann wird es vergessen, weil wir in Informationen und Input irgendwie überflutet sind. Und das war dann auch so ein bisschen meine Herangehensweise. So, probier es halt aus und guckst du mal aus. Und daraus ist dann einiges entstanden.
Hast du irgend so einen Trick, den du irgendwie anwendest, bevor du auf die Bühne gehst, mit dem du deinen Zen wiederfindest?
Nee, gar nicht. Ich habe tatsächlich für so ganz große Vorträge habe ich mal so ein bisschen so Atemtechniken und so weiter ausprobiert. Klappt nicht bei mir. für mich das Wichtigste, dass ich muss halt, also wenn es ein Thema ist, worüber ich reden kann, dann bin ich da eigentlich ziemlich sicher mittlerweile. Timing ist halt was, wo ich immer so ein bisschen dran arbeite, dass ich gucke, okay, kriege ich die Zeit genau hin. Ich kann halt super viel zu dem Thema erzählen, weil das halt einfach meine Passion ist und ich das Thema liebe. Das heißt, ich kann auch locker so einen Vortrag mal verdoppeln von der Zeit her. Das heißt, da muss ich gucken, timingmäßig, aber sonst Vorbereitung. Ich muss halt wissen, was die Slides sind und muss irgendwie das ein paar Mal durchgeklickt haben und dann bin ich eigentlich relativ sicher und dann hoffe ich immer, dass die Passion für das Thema, das ich habe, so ein bisschen abfärbt und dann bin ich happy. Aber so den Eintrick habe ich leider nicht. Habe halt jetzt in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viele Vorträge gemacht, deswegen ist es auch so ein bisschen Übung, die halt da reingekommen ist und die hoffentlich immer ein bisschen besser gemacht hat.
Du warst jetzt ja auch dieses Jahr wieder bei der OMR, hast da einen Vortrag gehalten. Das war ja auch nicht dein erster. Ich glaube, du warst seit 23 mit auf der Bühne?
Genau, 22 war auf der OMR-Bühne.
Oder 22?
Genau.
Schon, ja.
Da ging es noch ums Thema LinkedIn und 23 war dann auf der Yellow Stage zum Thema generative KI und dann heute oder dieses Jahr wieder.
Ja, wie wird man eigentlich Keynote-Speaker oder Speaker auf der OMR?
Ich hatte viel Glück. Ich weiß nicht, wie es andere gemacht haben. Ich hatte halt viel Glück. Ich habe schon sehr, sehr lange Content gemacht in verschiedenen Bereichen. Habe dann das Glück gehabt, dass ich über ganz viele liebe Leute irgendwie in den OMR-Kosmos reingegangen bin. Mag die Marke auch, ist eine coole Marke, sind echt coole, fähige Menschen da einfach und habe da echt auch mittlerweile viele Freunde gefunden. Und so kam das halt über Kontakte, dass ich dann auch 23 dann auf der Yellow Stage dann war, dann noch in Zusammenarbeit mit OMR Reviews. Mhm. Und das hat ganz gut funktioniert, glaube ich. Und da bin ich dann so ein bisschen in der Bubble drin.
Bist du so reingerutscht?
Bin ich so reingerutscht. Also ganz viel Glück. Und was bei mir halt immer der Punkt ist, ich war halt ganz oft zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und habe mit der richtigen Person geredet. Das heißt, glaube ich, da einfach meine Passion hat mich da so ein bisschen getrieben und da auch immer ein Funkenglück, der dazugehört.
Bist du da aber auch sehr persistent? Also hast du auch an vielen Klinken sozusagen probiert, an vielen Türen angeklopft und oder würdest du sagen,
nee, gar nicht.
Hast halt einfach die richtigen Leute zur richtigen Zeit getroffen.
Genau das. Also ich
war einfach Fügung oder
Schicksal. Genau, ich bin auch ein super schlechter Verkäufer. Also ich bin auch gar nicht so derjenige, der immer den Leuten auf den Sack geht.
Ja.
Das kann ich nicht. Ich versuche halt immer, also ich liebe es, Leute kennenzulernen. Ich bin unglaublich neugierig. Ich liebe es, von Leuten Sachen zu erfahren, was sie so tun. Jeder hat irgendwie seine Geschichte und das finde ich total faszinierend. Mhm. Und es gibt so eine kleine Anekdote bei OMR, wie ich da auch so von einem Café irgendwie sehr weit viel tiefer reingerutscht bin. Das war vor ein paar Jährchen und ich wollte eigentlich mit Marvin von OMR Reviews, liebe Grüße an dem Punkt, einen Kaffee trinken gehen. Ich war in Hamburg und dachte mir so, lernst du mal kennen, über LinkedIn Bubble kennt man ja irgendwie so ein paar Leute, hat mal geschrieben. Ja, und dann stellte sich heraus, dass Marvin aber andere Pläne mit mir hatte und hatte mir, ich glaube, es war locker, aus dem einen Café wurde ein 10-Stunden-Termin bei OMR. Wo er meinte, du musst noch den kennenlernen, ich habe hier noch ein Meeting reingebucht, geh mal hier hin und den und so weiter. Und dann wollen wir noch essen. Also da hat sich irgendwie über coole Kontakte und nette Menschen da irgendwie sehr viel entwickelt. Und das war so der 10-Stunden-OMR-Termin, der war sehr, sehr verrückt war.
Ja, cool.
Definitiv.
Worüber hast du gesprochen bei der OMR?
Über das Thema generative KI im Marketing. Ich habe so ein bisschen angeknüpft auch an dem Vortrag vor 2 Jahren und habe auch so ein bisschen nochmal gezeigt, was sich halt unter anderem vor 2 Jahren so entwickelt hat. Ich habe verschiedene Medientypen mal gezeigt, habe das Thema Agenten nochmal angesprochen, auch da, wie sich der Zugang zu Informationen und zur Verarbeitung verändert hat, wie fähig schon diverse KI-Tools sind und habe das Ganze dann abgeschlossen mit einem KI-generierten Film und habe das alles drumherum mit GenAI knapp 48 Stunden aufgebaut. Der Film war auch für mich tatsächlich ein Highlight, weil die Soundqualität für natürlich KI-generierte Musik im Hintergrund war echt krass und ich stand auf der Bühne und das Soundsystem auf der Yellow Stage war ordentlich und der Bass hat richtig reingehauen und das fand ich cool. Und da genau habe ich so ein bisschen versucht zu inspirieren, zu sagen, guck mal hier, da stehen wir jetzt schon, das sind die Möglichkeiten, die man jetzt schon nutzen kann.
Ja.
Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und das Schöne war, es waren auch Leute da, obwohl parallel Ryan Reynolds da war.
Okay, harte Konkurrenz.
Harte Konkurrenz das hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich hatte ein bisschen Sorge, aber hat geklappt.
Ja, sehr cool. Ja, du hast es schon angesprochen, generative KI verändert gerade unglaublich viel, eigentlich in allen Branchen, in allen Domänen. Wahrscheinlich auch im Marketing. Gibt es irgendwie was an Entwicklung, wo du sagst, da passiert gerade irgendwie total viel in der Branche?
Ja, überall, glaube ich. Also allein schon die Fähigkeiten, die man so als Marketer nutzen kann, das ist für mich sowas, was ich in den letzten Jahren unglaublich mich beflügelt hat und ich glaube, viele Marketer auch beflügeln wird und auch teilweise schon tut, wenn sie denn die Fähigkeiten so erkennen und das nutzen, dass wir einfach die Möglichkeit haben, mit so vielen Medientypen plötzlich zu arbeiten. Also ich habe es auch in den OMR-Vortrag gehabt, dass wir jetzt aus Text beispielsweise Bild, Video, Audio, 3D und Code sogar, eigene kleine Tools. Oder ich habe auf der OMR-Bühne auch ein eigenes Game erstellt, quasi zu dem Thema, zu der Brand, die ich aufgebaut habe, zu der fiktiven. Und ich würde mal behaupten, dass viele Marketer eigentlich recht kreativ sind, aber ganz oft halt auch limitiert in der Art und Weise, wie sie sich ausdrücken können. Ich meine, ich habe damals Mediendesign gelernt, das heißt, ich hatte so ein bisschen was mit Bild zu tun, aber Sound und Video war für mich halt irgendwie so, ja, wäre cool, wenn das könnte, aber kann ich nicht. Kann mir dann irgendwie Tutorials angucken oder einen Kurs besuchen, dann kann ich vielleicht damit anfangen, kann halt ganz, ganz basic starten, obwohl ich die Ideen hatte. Und jetzt, finde ich, gibt's immer mehr Möglichkeiten, seine kreativen Ideen irgendwie auszuleben in ganz verschiedenen Medientypen. Dass natürlich nicht alles perfekt ist, dass wir jetzt nicht mit einem Klick einen Hollywood-Film oder die perfekte Ad haben, das steht außen vor. Aber wenn man bedenkt, so 2-3 Jahre zurückgucken, oder dann mal 4-5 Jahre Text zu Video war damals ein Witz, konntest nichts machen. Also es war, könntest vielleicht erkennen, dass das irgendwie mal was sein sollte, was sich bewegt. Und das ist halt total krass. Und da, weiß nicht, wird sich ja 100%ig auch weiterentwickeln, wie schnell und wie gut. Let's see, das weiß, glaube ich, keiner. Mhm. Aber das ist gerade für kreative Menschen unglaublich befähigend, meiner Meinung nach.
Mhm. Was wäre dein Tipp für junge Marketeers in der Branche, jetzt auf diesen Change zu reagieren?
Neugierig zu sein und zu bleiben. Ich glaube, zu gucken, was für Möglichkeiten es gibt und auch selber einfach Hand anzulegen, zu erfahren, was für Limitierungen gibt es da schon, was für Möglichkeiten aber auch. Ich glaube, das ist ein super wichtiger Skill, weil bei mir im Kopf ist es immer, wenn ich neue Tools oder Technologien für mich ausprobiere, dann merke ich einfach, okay, was geht nicht. Und das speichere ich ab. Mhm. Und ich weiß dann quasi, bei mir im Kopf entsteht der Werkzeugkoffer und ich weiß, wenn ich einen Film mit den oder beispielsweise einen Film machen will mit den Anforderungen, dann gehe ich in das Tool rein. Wenn ich eine Automation bauen will, gehe ich in das Tool rein. Wenn ich irgendwie einen nervigen Prozess habe, den ich automatisieren will, der mein Marketing besser macht, dann gehe ich da rein. Also dieses Ausprobieren, dieses Neugierigsein, dieses auch keine Angst vor neuen Technologien haben, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und diese Berührungsangst abzubauen, die es erstaunlicherweise immer noch häufig gibt, dass man sagt, ah, ich weiß nicht, was das so ist und man kann ja nichts kaputt machen. Ich glaube, das ist halt super wichtig, einfach mal ausprobieren. Und wenn es in der Freizeit ist, einfach mal sagen, cool, vielleicht habe ich eine Affinität zu Film, vielleicht habe ich eine Affinität zu Musik und kann mich da so ein bisschen austoben. Vielleicht will ich auch selber eigene Tools bauen. Ich habe letztens auch Browser-Plugins, baue ich mir regelmäßig selber, wenn ich ein Problem habe, was ich lösen will. Anstatt was zu suchen, baue ich mir das selber. Habe aber niemals Programmieren gelernt. Und das ist, glaube ich, so diese Neugier, dieses Ausprobieren, diese Erfahrung sammeln, ist für mich ein super wichtiger Skill. Der wird, glaube ich, dann in Zukunft auch für Marken dann auch mal wirklich einen Unterschied machen, wenn du Leute hast, die da Vollgas geben und wissen, was sie tun, wo man hingucken kann. Und da halt auch diese Entwicklung, die halt jetzt gerade an Geschwindigkeit auch nicht aufnimmt, halt einfach auch verstehen und ein bisschen bewerten können.
Ja. Es gibt ja immer Early Adopters, die relativ schnell so eine Technologie annehmen und dann auch schnell fit da drin sind. Und ich glaube, du zählst auf jeden Fall dazu. Du bist ja neugierig und immer an der Technologie interessiert. Aber blicken wir auch nochmal auf diejenigen, die vielleicht jetzt ein bisschen überwältigt sind von dem Ganzen und gar nicht wissen, wo sie irgendwie anfangen sollen. Gibt es ein Tool, wo du sagen würdest, jeder Marketeer sollte dieses KI-Tool können?
Ganz klar, ChatGPT. Also es ist immer die langweiligste Antwort, wenn jemand sagt, oh, was ist das beste Tool für dich und so. Es ist einfach ein solides ChatGPT verstehen, wie man mit einem KI-Tool wie ChatGPT sich unterhält. Ob es dann am Ende, ob man dann auf Claude switcht, weil die Features irgendwie einem besser gefallen oder Perplexity, macht irgendwann gar nicht mehr einen großen Unterschied. Sondern zu verstehen, was kann so ein Tool, wie funktioniert es so grob? Das ist eine Vorhersage, dass wir da keine Antwortmaschine haben. Was für Additions gibt es oder Add-ons gibt es in den Tools? Wie kann man das benutzen? Und ChatGPT benutze ich mittlerweile bestimmt 10 bis 30 Mal am Tag. Ich könnte ja aber gar nicht sagen, wofür, weil es halt einfach ständig immer da ist. Und auf meinem Home-Rechner habe ich auch echt so einen fixen Bereich dafür. Und da auch zu gucken, wie kann ich damit arbeiten, wie kann ich das in meine Prozesse mit einbinden und auch zu überlegen, in dem, was man tut, warum mache ich das gerade nicht mit KI? Mhm.
Wenn du noch ein Tool neben ChatGPT nennen müsstest, was man auch unbedingt im Marketing kennen sollte, fällt dir da auch was ein?
Ja, also man kann natürlich die verschiedenen Medientypen sich so rauspicken, natürlich im Videobereich, im Bildbereich. Da bin ich mittlerweile ein recht großer Fan von FreePic, des eigentlichen, damals waren die so Stockbilder-Anbieter, haben mittlerweile eine sehr solide AI-Suite und das Schöne ist, die haben halt ganz viele Modelle mit drin. Das heißt, ob man jetzt, ich glaube im Videobereich haben die locker 6 verschiedene Modelle drin, anstatt 6 verschiedene Tools zu nutzen, hat man da ein Tool, was das Ganze kombiniert, ähnlich im Bildbereich, das ist ganz cool. Und was ich total wichtig finde, ist irgendeine Prozessautomatisierung zu beherrschen oder zu verstehen, wie man damit arbeitet. Das kann Make sein, das kann Zapier sein, das kann N8N sein, aber zu verstehen, was tue ich denn den ganzen Tag und wie kann ich wirklich so nervige und nicht kreative Aufgaben automatisieren. Und das merke ich selber, bei mir im Arbeitsalltag habe ich auch super viele Aufgaben, die immer wieder auffallen, wo ich sage, so eigentlich muss ich das nicht tun. Das kann eine KI genauso gut und da muss ich nicht mit meiner Ressource drin sein, da kann ich mich lieber auf kreative Sachen konzentrieren. Und ich glaube, das, wenn man da so das versteht, wie man mit KI-Systemen redet, wie man da auch Prozesse automatisiert, ein Verständnis für eigenes Arbeiten, ich glaube, das ist super wichtig.
Wie wichtig ist das für dich selbst in deiner persönlichen Arbeit jetzt schon, diese Automatisierungstools und Workflows zu bauen?
Super wichtig. Also für alle Content-Kanäle, die ich habe, habe ich irgendwelche Prozesse drumherum gebaut. Als Beispiel, wenn ich einen irgendwas sehe, was für meinen Newsletter relevant ist, habe ich auf dem Handy oder auf dem Desktop, mittlerweile mit eigener Chrome-Extension, die ich dafür gebaut habe, weil es irgendwie praktischer war, eine Automation, die mir das so umbaut, wie ich es brauche für meine verschiedenen News-Formate. Für einen Podcast habe ich da eigene Prozesse. Für unsere Company gibt es jede Menge Prozesse, die wir bauen. Und ich merke immer wieder, dass es immer noch Prozesse bei mir gibt, wo ich sage, boah, das ist eigentlich unnötig, muss ich nicht selber machen. Und da ja, entsteht ganz, ganz viel. Und ich meine, wäre natürlich auch irgendwie komisch, wenn ich sagen würde, hey, nutzt bitte alle KI. Selber mache ich aber alles händisch und kopiere manuell Copy-Paste. Also da schon echt viel.
Ja, cool. Du hast es eben schon erwähnt, also oder du bist eigentlich schon unternehmerisch tätig seit einigen Jahren, aber hast jetzt vor kurzem, ich glaube vor 2 Jahren.
Ziemlich genau vor einem Jahr. Also
vor
auch
einem
bei,
Jahr.
Bei der OMR ist das entstanden eigentlich, ja.
Ein neues Unternehmen gegründet, Snipkey.
Genau.
Und ihr wart mit dem Unternehmen dieses Jahr bei der OMR auch und habt einen eigenen Stand gehabt.
Genau.
Worum geht's da?
Snipkey ist so ein bisschen für mich die logische Reihenfolge für dem, was ich vorher gemacht habe. Ich habe, glaube ich, in den letzten 2, 3 Jahren knapp 120 Workshops und Vorträge gemacht, war sehr viel in der Bahn unterwegs, zum Leid des Internets in der Bahn, und habe einfach gemerkt, ich liebe es, Wissen zu vermitteln. Das war immer irgendwie ein Bestandteil von meiner Karriere und von meiner Laufbahn. Aber dieses Thema generative KIs oder generell sowas anzuwenden, ist halt oft nicht in einem Workshop-Tag gemacht. Mache ich immer noch, fahre immer noch gerne zu Unternehmen, mache da irgendwie einen Tag oder einen halben Tag am Unternehmen was. Und ich habe aber gemerkt, dass so ein Tag ist ganz nett, dann sagen alle irgendwie, ja, KI ist cool, macht Spaß und ich habe irgendwie vielleicht ein bisschen was gelernt und dann kommt der Alltag und man hat es mir ganz schnell vergessen. Und das fand ich natürlich super schade, weil mein Ziel ist es, dass die Unternehmen mit dem, was ich halt mitgebe, halt irgendwie einen ganzen Schritt weiter nach vorne kommen. Und so ist dann Snipkey entstanden. Und mit Snipkey haben wir quasi die Behauptung, dass wir wollen möglichst praxisorientiert reingehen. Das heißt, unser Ziel ist, dass alle User unserer Community halt maximal praxisbezogen generative KI nutzen. Und das machen wir, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie Netflix für KI. Das heißt, wir haben bewusst auf Kurzvideos gesetzt. Wir haben jeden Tag ein neues Video, sind jetzt bei 396 Videos, glaube ich, zu verschiedenen Use Cases, von Anfänger bis Experte, wo wir einfach zeigen, wie Sachen gehen, in Videos von 5 bis 25 Minuten, das heißt auch wirklich bite-sized, jeden Tag gibt es ein Video, um da halt ganz viele Touchpoints zu machen und einfach zu zeigen, guck mal, das kannst du machen. Und wir freuen uns immer über Feedback, wenn dann Leute sagen, ja, ich habe das Video gesehen und dann war das nicht hundertprozentig mein Use Case, ich habe dann das und das verändert, weil ich verstanden habe, wie das geht und jetzt ist super geil. Und da zu schauen, so mit Praxisbezug auch gerade neugierige Menschen so ein bisschen zu fördern oder einfach neugierig zu machen, guck mal hier, das geht, wir zeigen dir wie in dem Video. Und auch wenn wir ganz viel KI drumherum bauen, die Videos sind immer noch von echten Menschen, da erzählen wir immer noch aufgrund von unserer Erfahrung, von der Expertise, wie das geht. Das ist total spannend. Wir haben mittlerweile knapp 900 Leute auf der Plattform haben da auch jetzt auch längere Formate, auch 4 bis 8 Wochen Formate für Unternehmen, um da wirklich mit maximaler Praxisbezug, aber mit mehreren Touchpoints einfach das Thema generative KI so in die Köpfe zu bekommen. Und auch, also mein persönliches Ziel, immer so ein bisschen diese Passion, die ich dafür entwickelt habe, auch so ein bisschen vielleicht bei den Leuten rauszukitzeln. Passiert ganz häufig beim Bereich Musik, wenn Leute irgendwie mit Suno oder Udio arbeiten, ist es oft so, oh, geil, das macht so viel Spaß. Und dann hat man irgendwie einen ganz anderen Bezug zur Technologie, die ja teilweise auch durch sehr clickbaity Berichterstattungen halt so fern und so gefährlich auch wirkt, dass man sagt, irgendwie KI zerstört 80% der Jobs und wenn du halt gar keinen Bezug dazu hast, dann ist so, oh Gott, ich traue mich ja gar nicht damit zu arbeiten. Aber wenn du merkst, oh, ChatGPT ist irgendwie cool, und das ist unser Ziel, unsere Mission.
Ja, super spannend. Ich glaube, ihr trefft da auch einfach einen super relevanten Punkt, nämlich den Prozess innerhalb der Organisation auch zu begleiten, den Transformationsprozess, der, glaube ich, auch eine der wichtigsten Stellschrauben eben ist, um KI dann auch effektiv im Unternehmenskontext einzusetzen.
Ja, da gehört auch so viel dazu. Also ja. Nicht nur der Prozess an sich, sondern auch einfach die Menschen dahinter. Und da merken wir selber, versuchen das dann auch wirklich gerade in den, wir haben einen KI-Führerschein, der 4 bis 8 Wochen im Unternehmen gemacht wird und da halt wirklich auch zu schauen, wie arbeiten Unternehmen, was für Menschen sitzen da. Ja. Hast du vorhin auch schon gesagt, dass nicht jeder irgendwie so ein Early Adopter ist und so offen da ist. Aber das Spannende ist ja gerade bei Gen AI, dass es ja nicht schwer ist. Wenn du jetzt, ich vergleiche es immer ganz gerne mit Excel, so wenn du richtig krass in Excel sein wolltest früher, vor ChatGPT, dann musst du halt Formeln lernen und wissen, wie du so eine Formel aufbaust. Und jetzt, wenn du Gen AI gut nutzen willst, musst du vor allen Dingen, die Tools werden meiner Meinung nach immer einfacher. Ein guter Prompt oder Kontext drumherum, was du willst, ist viel entscheidender als irgendwie ein Tool mit den perfekten Einstellungen zu finden, sondern du musst halt irgendwie eine Idee haben und wissen, was du willst. Mhm. Und das ist halt eine ganz andere Welt. Und ich glaube, das zu öffnen, ist ziemlich wichtig.
Gibt es irgendwas, ich meine, du beschäftigst dich natürlich sehr viel dann mit dem Thema des Erlernens der Technologie. Und ich glaube, ein Stück weit ist ja auch sozusagen, zeichnet sich ab, dass diese Wissensvermittlung irgendwie einen ganz zentralen Punkt bei dir ausmacht. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das machen die meisten Leute falsch, wenn sie das erste Mal Gen AI benutzen? Oder das ist sozusagen das größte Learning oder irgendwie sowas?
Ja, ich habe so ein Beispiel, was ich häufiger in Workshops beobachtet habe.
Ja.
Auch da in den Workshops, die ich mache mit Unternehmen, habe ich dann natürlich einen Input-Part, aber auch einen Praxis-Part. Das heißt, die Leute müssen dann auch selber Hand anlegen. Mhm. Und ich habe relativ häufig gesehen, dass dann dieses Unterhalten mit einem Chatbot, in dem Fall mit ChatGPT beispielsweise, halt immer noch nicht so ganz verstanden wird, dass man da was fast schon sehr Menschliches hat. Das heißt, teilweise habe ich Teams gehabt, die dann wirklich eine halbe Stunde an einem Prompt gearbeitet haben, bevor sie zum ersten Mal in ChatGPT reingepackt haben, weil sie halt eher das Gefühl hatten, ich muss was erarbeiten, um das dann mit einem Tool umsetzen zu lassen. Aber diesen Dialog zu führen, diese Iteration, das ist was am Anfang noch so ein bisschen so ein Hebel braucht. Das war dann immer ganz lustig, wenn ich dann so in Teams gegangen bin und dachte, okay, wie weit seid ihr? Ja, wir sind gerade beim Prompt dran. Ich habe noch nichts reingeschickt.
Ja.
Nee, noch nicht. Wir müssen noch die Struktur bauen. Und ich sage, quatsch doch einfach mal. Ja. Und das ist was ich auch versuche so als Tipp immer mitzugeben. Einfach mal ausprobieren, quatschen, ob es in Voice ist, ob mit Sprache oder mit Text. Da geht mittlerweile total multimodal.
Ja.
Und das führt, glaube ich, zu vielen Erfolgserlebnissen.
Ja, schönes Beispiel. Kann ich übrigens auch bestätigen, was mir häufiger mal begegnet ist, dass ich in Workshop gehe oder in Termin gehe, um was zu zeigen und ich bewusst einfach nichts vorbereite, sondern die Vorbereitung halt im Dialog dann passieren lasse, um irgendwie auch zu zeigen, also natürlich, man muss ein Stück weit ein Konzept haben, aber sozusagen sich auch einfach vom Startpunkt einfach helfen zu lassen und das KI assistiert.
Total, ich mache das auch während Meetings teilweise, mittlerweile Gen AI einsetze und sage, guck mal, wir diskutieren gerade über ein Thema und ich nehme quasi dann die KI als zusätzlichen Teilnehmer in die Konversation, in die Ideation auf und das ist auch total krass. Ich mache ganz viel mit Voice, ich bin auch unterwegs und setze manchmal einen Kopfhörer auf, macht dann Advanced Voice Mode an von ChatGPT und dann quatsche ich dann und erarbeite irgendwas. Und ich finde gerade dieses offen an sowas reinzugehen total spannend. Also ich habe auch ganz viele Sachen, wo ich sage, ich habe so die Grundidee und habe vielleicht sogar schon eine Richtung, die ich einschlagen möchte. Aber ich lasse dann einfach mal KI mit meinem Ziel, was ich habe, ohne die Idee, die ich schon im Kopf habe, mal losrennen und mal gucken, auf was für Ideen denn die KI kommen. Also auch ganz bewusst, dass ich sage, ich gehe da ganz offen ran.
Ja.
Und ganz oft ist die für mich perfekte Lösung genau die Kombination aus dem, was dann KI irgendwie vorgeschlagen hat, in die Richtung, wo ich sage, jo, mega spannend, eben nicht drauf gekommen. Und das, was ich vielleicht schon im Kopf hatte.
Ja.
Und das ist für mich echt so ein zusätzlicher Sparringspartner.
Ja. Ich will noch einmal ein bisschen die Klammer etwas größer machen und über ein Thema sprechen, was ich so beobachtet habe. Und zwar ist es das Thema Vertrauen in KI.
Mhm.
Und es gibt da so ein paar Zahlen zu. Zum Beispiel sehen wir, dass in der Gesamtbevölkerung in den Entwicklungsländern, zum Beispiel in Indien, das Vertrauen in künstliche Intelligenz enorm hoch ist. Also teilweise 70-80% der Befragten sagen, sie vertrauen dieser Technologie. Und blicken wir dann sozusagen in die westlichen Länder und eben auch vor allen Dingen in uns, in unser Land, nach Deutschland, sehen wir, das Vertrauen ist eigentlich sehr, sehr gering. Also es ist, wenige Menschen vertrauen dieser Technologie, viele sind skeptisch. Viele sagen auch, das hat eigentlich einen negativen Impact darauf, wie ich überhaupt jetzt Medien wahrnehme. Was sagst du? Haben wir ein Vertrauensproblem, an dem wir arbeiten müssen? Ist das der deutsche Skeptizismus, der halt einfach irgendwie so in unserem Naturell steckt, dass wir halt einfach mal technologieskeptisch auch sind? Ist ja auch okay. Und was machen wir eigentlich damit? Also kann man das angehen oder sollten wir das irgendwie lösen? Hast du eine Idee, wie man Vertrauen schaffen kann?
Ich glaube, Vertrauen schaffen ist vor allen Dingen durch Wissen, durch Education möglich. Und ich glaube, wenn du, ich meine, das ist auch sehr erschlagend, wenn du plötzlich siehst, KI kann gefühlt alles erstmal, wenn man manchen Headlines irgendwie glaubt und alles ersetzen gleichzeitig auch, dann ist natürlich das Vertrauen erstmal so, boah, okay, da entsteht gerade was mich vielleicht überflüssig macht und weiß auch nicht genau, wie es funktioniert und da kommt irgendwas und ich habe gehört, das lügt auch irgendwie. Und ich glaube, es liegt tatsächlich, glaube ich, ein bisschen einfach an unserem Naturell so, dass wir vielleicht da ein bisschen kritischer sind und skeptischer. Mhm. Ich glaube aber, dass das Verstehen, das Vertrauen oder das Verständnis für die Technologie nochmal einen ganzen Schritt macht, dass man weiß, okay, was kann ich eigentlich von dieser Technologie erwarten und was nicht. Und ich glaube, damit kommt auch mehr Vertrauen, dass man auch weiß, das ist jetzt keine Zauberbox, die quasi alles weiß und alles richtig hat, sondern weiß, wie kann man es einschätzen, wie funktioniert das dahinter, wie, ohne jetzt das Transformer-Modell zu verstehen, aber so grundsätzlich, dass es Sachen zusammensetzt aus großen Datenmengen. So, das ist ein großes Learning, was viele, glaube ich, gar nicht wissen. Und ich glaube, je mehr man weiß, was man da als Tool wirklich hat, wie das Werkzeug funktioniert, desto eher traut man sich das an, auch zu nutzen und weiß dann auch, wo das Vertrauen dann auch sinnvoll ist und was nicht. Ich glaube, gerade in der Medienwelt ist es natürlich total krass, dass wir plötzlich an einem Punkt sind, wo wir jegliche Medientypen erstellen können, die extrem realistisch sind. So dieses, haha, die Person hat irgendwie 6-Finger-Problem. Ist halt auch, glaube ich, mittlerweile ziemlich gut gelöst. Man sieht immer mehr sieht immer weniger einen Unterschied. Ja. Ich glaube, das ist schon nochmal ein Problem, was wir in den nächsten Jahren haben werden. Und das, glaube ich, auch zum Vertrauensthema ist. Mhm. Aber ich glaube, einfach dieses Wissen, was geht und was nicht geht, ist, glaube ich, extrem entscheidend in dem Bereich. Und das kann auch einfach sein, indem man sich damit beschäftigt und nicht sagt, ja, dieses KI-Thema, und ganz oft ist ja auch KI mit ChatGPT irgendwie gleichgesetzt, ist was, traue ich mich gar nicht. Und ich hatte auch von einer Weile ein Gespräch, wo genau so eine Person dann saß und meinte, nee, hier mach du mal, ich traue mich das nicht. Und dann haben wir uns so ein bisschen daran gearbeitet und eine Woche später war so, ja, finde ich super, total spannend und weiß genau, was ich mache und weiß besser, was ich mache, was ich da erwarte. Und am Ende wird das, glaube ich, so ein bisschen wie Google sein. Also wir haben ja auch googeln gelernt, mehr oder weniger, und wissen jetzt auch beispielsweise, dass wir in die Suchmaschine jetzt keine Anfrage für ein Bild erstellen können, weil das noch nicht die Bilder direkt generiert, in Gemini vielleicht schon, aber nicht in der Google-Suche. Das haben wir auch verstanden, was es kann und was nicht kann. Das schafft ja auch dann Vertrauen in die Technologie.
Mhm. Wie wichtig ist das, für diesen Prozess eigene Erfahrungen zu sammeln?
Oh, unglaublich wichtig. Also 3000% wichtig, ja. Gefühlt. Also
ist das vielleicht auch der Schlüssel am Ende, um auch Vertrauen aufzubauen?
Glaube ich schon. Also ja. Ich glaube, gerade diese Kombination aus, dass wir halt teilweise so eine krasse Berichterstattung haben über die Technologie, die dann teilweise vielleicht auch overhyped wird, weil natürlich auch sehr viel Geld da drin steckt, und dann gesagt wird, es verändert alles sehr, sehr schnell. Dann auch wenn so Buzzwörter wie AGI irgendwie kommen, wir haben so eine Superintelligenz, die irgendwie alles ersetzt. Ich glaube, das ist halt unglaublich erschlagend, wenn man da nicht so eine technologische Affinität hat und sagt, ich habe da irgendwie einen Zugang zu, dann ist das natürlich ist es ja im Kopf eine unglaubliche Gap, die dann entsteht. Mhm. Und ich glaube, diese Erfahrung, diese Praxis, und die kann im privaten Bereich sein, die kann im Unternehmenskontext sein, dass man eine Taskforce gründet etc. Das schafft wirklich dann nochmal einfach einen anderen Umgang mit der Technologie und setzt das, glaube ich, dann auch einfach in eine andere Klarheit.
Mhm. Ja, absolut. Meinst du denn, dass wir vielleicht in Deutschland ein bisschen zu kritisch auf das Thema schauen, dass wir zu sehr vielleicht auch auf die negativen Aspekte schauen, uns vielleicht auch ein Stück weit dadurch zu sehr verlangsamen, was die Adoption von Gen AI anbelangt? Sind wir vielleicht auch zu stark reguliert? Regulieren wir uns zu doll?
Boah, das Regulierungsthema ist natürlich ein großer Punkt. Ich glaube schon, dass wir, dass es da Menschen geben muss, die das Ganze im Blick haben, in was für eine Richtung sich das entwickeln könnte und auch tut. Und ich glaube, es ist ein ganz schmaler Grat zwischen Überregulierung und zu lasch. Und ich glaube auch, dass das globale AI-Race, quasi das Wettrennen, wer ist die größte AI-Nation, natürlich auch da ein Stück weit mitspielt. Wir haben Europa oder USA und China, die da Vollgas geben und auch wahrscheinlich einfach sagen, so Regulierung, mal gucken. Mhm. Wollen halt irgendwie gewinnen. Und Europa, leider Gottes ja nicht so die OpenAIs hier hat und die auch nicht so laut schreien und da vielleicht auch nicht so das Geld unbedingt zu investieren wollen können, wie vielleicht auch in den USA. Mhm. Und ich glaube, das ist ein sehr schmaler Grat. Ich glaube, wir sind teilweise was zu vorsichtig. Ich habe manchmal das Gefühl, Unternehmen, man findet erstmal 20 Gründe, warum das nicht geht, bevor man sagt, wir probieren es trotzdem mal. Mhm. Es gibt in Deutschland auch viele Unternehmen, die mittlerweile auch zeigen, hey, wir können Gen AI auch einsetzen, egal wie es um den Datenschutz geht, auch egal wie es ums Copyright geht, wir finden da eine Lösung, die wir rechtlich und datenschutzmäßig auch nach unseren Standards halt durchbekommen. Und das ist, glaube ich, ganz schön. Da versuche ich auch immer genau solche Personen auch irgendwie in den Vordergrund zu rücken, dass man sagt, es geht halt auch.
Ja.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass in Deutschland ganz viele Gründe, gerade wenn es um Veränderungen geht von dem, was wir die letzten 100 Jahre gemacht haben, gefühlt, ganz viele Gründe erstmal finden, warum das nicht geht, anstatt zu sagen, hey, das ist vielleicht spannend, das bringt uns vielleicht weiter. Lass mal gucken, ob wir da vielleicht was finden, was vielleicht unseren Standards entspricht und was wir auch nutzen können, auch wenn das vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Arbeit ist. Aber vielleicht ist es eine tolle Innovation, die da gerade entsteht.
Vielleicht auch ein bisschen mutiger einfach sein, Risiken eingehen.
Ja, ich meine, das Risiko ist natürlich immer da, dass vielleicht irgendwie Regulierungen kommen oder sonst was. Aber wenn man überlegt, was für Technologien da gerade entstehen, das ist verrückt. Also ich habe vor 5 Jahren oder sowas, haben wir eine Agentur bezahlt, um uns einen Artikel für 1200 Euro zu schreiben, der für einen Blog war. So, das ist heute ein Prompt. Ja. Das heißt, da entstehen halt so viele Sachen. Und klar kann man sagen, wir warten irgendwie, bis das irgendwie perfekt ist. Aber jetzt diese noch irgendwie teilweise roughe Technologie zu nutzen und zu sagen, hey, was kann ich denn daraus machen? Und was man hat ja viel mehr Möglichkeiten, selber auch Sachen zu formen, anders als jetzt irgendwie wieder das Excel-Beispiel, hat irgendwie so ein Tabellenkalkulationsprogramm hingelegt bekommen und gesagt, hier, das sind die Boundaries, arbeite damit. Entstehen ja gerade super viele Sachen, die ja auch extrem in alle Richtungen getrieben werden können. Der Zugang zu Sprachmodellen ist unglaublich günstig. Ich glaube, in den letzten 2, 3 Jahren noch teilweise bei Modellen 280-fach gefallen. Das heißt, auch der Zugang zu Intelligenz im weitesten Sinne ist unglaublich einfach, günstig geworden. Und da jetzt einfach so ein Feld zu finden, so eine grüne Wiese, ist, glaube ich, das, wo Mut meiner Meinung nach in den nächsten Jahren auf jeden Fall belohnt wird.
Ja, kann ich nur so unterstreichen und lasse ich gerne so stehen.
Sehr gut.
Jens, es war total spannend und schön, mit dir heute zu sprechen. Toll, dass du da warst. Wie bei Off the Record üblich, schließen wir natürlich noch mit einer kleinen Extra-Runde. Und zwar haben wir noch 10 kurze Fragen für dich vorbereitet.
Cool, let's go.
Ja, wunderbar. Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
ChatGPT.
Was war dein letzter Prompt?
Eine E-Mail zu schreiben für eine geplante E-Mail in HubSpot, die morgen rausgeht für Snipkey. Aber den genauen Prompt weiß ich nicht mehr. Das war aber sehr einfach gehalten über GPT.
Alles klar. Wovor hast du Angst beim Thema KI?
Die emotionale Nähe der Modelle, dass wir sehr schnell dass wir Maschinen immer mehr emotionale Fähigkeiten zusprechen und das Emotionale sehr schnell irgendwie sehr technisch wird und das, was mit Menschen macht, das kann ich noch nicht einschätzen kann.
Ja. Was ist deine größte KI-Hoffnung?
Dass wir gute Spielregeln finden, auch in Europa, um mit den Möglichkeiten, die da sind, gut arbeiten zu können und nicht zu sehr zu sagen, Copyright ist ein Thema, Datenschutz ist ein Thema und das halt irgendwie die Steine sind, sondern dass wir da gute Regelungen für alle Beteiligten finden.
Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
Gut, dass ich da so lange drüber nachdenke. Ich glaube, KI, Logik, menschliche Logik noch nachvollziehen. Ich glaube, das kann man schon über wahrscheinlich gutes Prompting so ein bisschen nachvollziehen, aber ganz kurze Antwort, Kreuzworträtsel. Habe ich getestet mit O3. Sehr spannender Prozess, noch nicht ganz verstanden.
Okay, ja, cool. Jetzt kommt eigentlich die Frage, hast du schon mal selbst KI-Musik erstellt? Aber du hast mir eben schon berichtet, dass du es gemacht hast. Boah. Deswegen würde ich es jetzt nochmal abwandeln. Was ist denn dein größter Hit, den du mit KI erstellt hast?
Ist die Frage, wie man Hit definiert.
Dich persönlich.
Für mich persönlich ist mein größter Hit, dass ich 2-3 KI-Songs habe, die ich gerne regelmäßig höre, weil ich sie so geil finde.
Okay, das finde ich cool, ja.
Und auch regelmäßig Ohrwürmer habe von KI-Songs quasi. Für mich so cool sind.
Nicht schlecht. Das wird oder ist schon das KI-Buzzword von 2025?
Agents.
Safe bet.
Ja, definitiv.
Das größte Highlight in der KI-Branche?
Für mich die Entwicklung von KI-Modellen im Videobereich, die immer mehr, anstatt nur irgendwie Sachen zu bewegen, immer mehr ein Weltverständnis aufbreiten, dass Modelle immer logischere Bewegungen darstellen wollen. Das war für mich auf jeden Fall ein Highlight.
Ja. Das größte Flop der Branche?
Teilweise das Überhypen von Agents, ohne überhaupt ein Gefühl dafür zu haben, was Automations ist und mit Automations noch nie gearbeitet zu haben.
Also irgendwie auch Agents. okay, und letzter Punkt. Vervollständige diesen Satz. KI in Deutschland wird
kreative Menschen in der Zukunft noch viel mehr Möglichkeiten bieten, ihre Ideen auszuleben, und Ideen werden immer wichtiger und in den Fokus gerückt werden.
Sehr cool. Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr cool. Danke für die Fragen.